die Jugendlichen, die wir begleiten, befinden sich am Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung. Das bedeutet weiterführende Schule oder Lehre und irgendwo so an diesem Entscheidungspunkt im Leben, wie soll es jetzt beruflich mit mir weitergehen. Die gehen meistens in Mittelschulen, Fachschulen, polytechnische Schulen. Und wir sagen immer, das sind Jugendliche, die wollen, aber nicht können. Das heißt, sie sind motiviert, was aus sich zu machen oder aus ihrem Leben. Ihnen fehlen aber gewisse kleine Hilfestellungen, wo wir doch auf die Butterseite eben gefallen sind, die wir so logisch kriegen in unserem Leben, die fehlen Ihnen.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Peter. Grüß dich. Hey, kurz nach neun, wir hatten das schon mal, dass uns irgendwie kein besserer Zeitpunkt eingefallen ist oder dass es mit unserem Gast nicht anders funktioniert hat. Also machen wir mal wieder eine Aufnahme in der Früh.
Machen wir in der Früh. Es ist aber Freitag, es gibt Schnee am Berg und ich werde am Wochenende mit den Kids ein bisschen Snowboard fahren gehen. Insofern große Vorfreude und passt wunderbar, dass wir jetzt nur einen Podcast aufnehmen.
Ja, super. Eigentlich ein super Start ins Wochenende. Wir haben auch ein cooles Thema. Bevor wir ins Thema gehen, würde ich gerne ein kurzes Feedback geben oder mich vor allen Dingen mal bedanken für das Feedback, was ihr uns nämlich geschickt habt. Wir haben letzte Woche etwas gemacht, was wir eigentlich gar nicht vorhatten. Wir haben einen Podcast in Englisch veröffentlicht. Warum haben wir das gemacht? Wir hatten einen coolen Gast, den Bas Tietema aus Holland. Der kann, wie fast jeder Holländer, zwar auch ein bisschen Deutsch, aber wir haben es dann doch auf Englisch gemacht. Und das hat bei vielen Leuten, ist bei vielen Leuten total gut angekommen, die gesagt haben, jetzt kann auch ich als Nicht-Native-Speaker oder als jemand aus unserem Netzwerk, aus dem Nicht-Dachraum da auch zuhören. Vielen Dank, wir nehmen das mit. Wir werden weiter Ausschau halten nach internationalen Gästen und demnächst wieder mal was in Englisch machen. Und mich hat noch ein anderes Feedback erreicht. Wir hatten vor ein paar Wochen, wir hatten sowieso viel Radfahr-Content. Wir haben uns das ja vorgenommen, nicht nur Business, sondern auch Sport und andere Themen reinzubringen. Und es war viel Radfahren. Wir hatten eine Folge mit dem Andi Kolb, Profi-Mountainbiker aus Österreich. Und mir hat jemand gesagt, ohne dass er unseren Podcast gehört hat, ja, das ist ja immer ganz cool, das ist dann so motivierend. Und ich habe dann gesagt, naja, klar, motivierend ist es auch, aber speziell beim Andi Kolb war so viel handfestes Werkzeug dabei. Da waren so viele Themen, die ich unmittelbar umsetzen kann im Business. Da ging es viel um Vorbereitung, um Nachbereitung, um Fokussierung, um auch Work-Life-Balance. Also das war überhaupt nicht High-Level, das war sehr handfest und für jeden wirklich sofort umsetzbar, wie ich finde. Also nochmal große Empfehlung, hört nochmal rein, Andi Kolb, ein saucooler Typ. Bitte anfeuern, wenn ihr den irgendwo am Berg seht und in die Folge mal reinhören. Und heute ergänzen wir das ganze Thema. Business hatten wir viel, Sport hatten wir jetzt schon viel und wir haben uns auch vorgenommen, so ein bisschen in den Bereich Kultur, Soziales reinzugehen, weil das gerade beim Thema Leadership eben wahnsinnig spannend ist, weil das doch sehr anders funktioniert. Und da freue ich mich heute, in den Bereich auch mal reinschnuppern zu können, den ich nicht so besonders gut kenne und auf den ich mich extrem freue. Peter, hol uns mal ab, wer ist da?
Coole Einleitung, vielen Dank dafür, lieber Thorsten. Wer ist da bei uns? Muss ich auch ganz kurz ausholen. Ich wollte eigentlich am Anfang des Podcasts ein bisschen jammern, weil ich tatsächlich in den letzten Wochen so ein bisschen kränklich bin. Und habe mir dann eigentlich gedacht, das ist ja total lächerlich, sich zu beschweren, nur weil man jetzt für 2-3 Wochen mal verkühlt ist.
Weil tatsächlich wir sind Männer, wir dürfen das.
Ja, wir sind Männer, wir dürfen das. Ja. Das ist richtig. Aber wenn wir uns einmal ganz ehrlich sind, wir sind ja alle auf der sprichwörtlichen Butterseite des Lebens gelandet. Auch bei mir ist es so, ist es immer noch so, dass mein Umfeld mich fantastisch unterstützt, egal ob das Eltern, Familie, Frau, Freunde, Kollegen sind. Und die haben mir vor 2 Jahren dann gedacht, ich möchte einfach auch anfangen, viel mehr zurückzugeben und bin dann da auf die Organisation Sindbad Mentoring für Jugendliche aufmerksam geworden über Kollegen und habe dann auch begonnen, mich dort ehrenamtlich zu engagieren, dort mitzuarbeiten. Ja, und insofern freut es mich ganz besonders, heute die Standortleiterin von Sindbad in Graz, die Sarah Schalch, als Gast willkommen zu heißen. Hallo, liebe Sarah, servus.
Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
Sarah, cool, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast, Freitagmorgen. Tu uns den Gefallen, stell dich mal selber vor, wer bist du, was tust du?
Also ganz kurz zu mir, eben wie schon gesagt, mein Name ist Sarah Schalk. Ich bin eine der Standortleiterinnen von Sindbad Graz und zu meinem Background. Ich habe nach meinem Studium eigentlich gleich direkt 2016 mein erstes Unternehmen gegründet. Und das war das verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft, das Gramm, das manche kennen. Da war ich auch bis Ende 2019 Geschäftsführerin und nach einer Auszeit, einem Stopp an der Uni und in der Förderberatung bin ich dann schließlich 2024 bei Sindbad gelandet.
Sehr cool. Vielen Dank für die kurze Intro. Wir werden heute ganz viel über Leadership sprechen, aber wir wollen auch wirklich Raum geben, über Sindbad zu sprechen, weil ich finde, das ist eine ganz wertvolle und fantastische Organisation, die ich da kennengelernt habe. Aber Sarah, erzähl uns einfach einmal ein bisschen, was macht Sindbad? Wie arbeitet ihr? Was habt ihr für Ziele? Wie schaut das aus bei euch?
Also wie der Name schon sagt, organisieren wir bei Sindbad ein Mentoring-Programm und adressieren dabei zwei Zielgruppen. Das eine sind Jugendliche, die, wie der Peter eingangs schon so ein bisschen angeteasert hat, nicht unbedingt auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Das sind also die Jugendlichen, die wir begleiten, befinden sich am Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung. Das bedeutet weiterführende Schule oder Lehre und irgendwo so an diesem Entscheidungspunkt im Leben, wie soll es jetzt beruflich mit mir weitergehen. Die gehen meistens in Mittelschulen, Fachschulen, polytechnische Schulen. Und wir sagen immer, das sind Jugendliche, die wollen, aber nicht können. Das heißt, sie sind motiviert, was aus sich zu machen oder aus ihrem Leben. Ihnen fehlen aber gewisse kleine Hilfestellungen, wo wir doch auf die Butterseite eben gefallen sind, die wir so ganz logisch kriegen in unserem Leben, die fehlen ihnen. Das kann sein, dass es niemanden gibt im Umfeld, der genau irgendwelche Fristen im Kopf hat oder versteht, wie das System funktioniert, welche Noten brauche ich für welche Ausbildung und so weiter. Das ist die eine Zielgruppe, die Mentees. Und auf der anderen Seite ist unsere zweite Zielgruppe die Mentoren und Mentorinnen, die in einem 1:1 Setting diese Jugendlichen begleiten. Und das sind junge Berufstätige und Studierende, die selber noch genau wissen, wie das war, vor nicht allzu langer Zeit diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und vieles verbindet sie schon mit den Mentees, weil diese Entscheidungszeit oft in eine sehr herausfordernde Phase des Lebens fällt, nämlich in die Pubertät. Und die ist sehr ähnlich, einfach was da im Gehirn passiert, jetzt egal welchen Background man hat. Das heißt, da gibt es einfach schon das Verständnis dafür, warum das gerade eine schwierige Phase sein kann. Und diese jungen Erwachsenen helfen den Jugendlichen dabei, Schritte in die berufliche Zukunft zu setzen. Und die nehmen sich dabei auch ganz viel mit. Einen jungen Menschen begleiten, eine neue Lebenswelt kennenlernen in den meisten Fällen. Aber auch zu merken, wie wenig es oft braucht, um einen großen Unterschied zu machen. Die Vision von Sindbad ist die, dass wir gegen Chancenungerechtigkeit ein Zeichen setzen wollen oder was beitragen wollen. Und das passiert eben über dieses Mentoring-Programm. Da begleiten wir jetzt in Graz circa 100 Jugendliche im Schuljahr.
Spannend. Und ich glaube, was ganz spannend ist zu erwähnen, ich kann es ja aus meiner Erfahrung wiedergeben, der Großteil der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Sindbad, jetzt unter Anführungszeichen, sind ja alles Ehrenamtliche. Das heißt, all diese Mentoren, Mentorinnen, die machen das ehrenamtlich, machen das in ihrer Freizeit. Und ich glaube, das ist auch eine ganz spezielle Situation in der Zusammenarbeit und über die wollen wir dann heute auch ein bisschen sprechen.
Also ich bin extrem begeistert, dass es Organisationen wie euch gibt. Ich wir haben das im Vorgespräch ein bisschen angeteasert. Wir haben alle Kinder daheim, zwei von meinen Kindern sind im Teenageralter und da passiert wirklich total viel und das ist speziell für die wirklich nicht so ganz einfach, auch so wirklich den Überblick zu behalten. Und was ich auch gelernt habe als Vater, man wird ja auch so ein bisschen in seiner Bubble groß oder die Kinder werden in ihrer Bubble groß und in der Schule erlebst du halt eben, dass es doch auch viele Kinder gibt, die mit einem ganz anderen Background in diese Chaosphase Pubertät dann reinstolpern. Und das ist wirklich eine Zeit, die herausfordernd ist und in der viele Weichen in die eine oder andere Richtung gestellt werden. Und ich finde es großartig, dass es Organisationen wie Sindbad gibt, die da versuchen, Jugendliche an die Hand zu nehmen und bei dieser Weichenstellung ein bisschen zu helfen. Und du hast das eh beschrieben und so sehe ich das auch. Also vielleicht gibt es hier und da auch wen, der nicht will, aber ich erlebe doch ganz viele, die wollen, aber vielleicht durch Rahmenbedingungen nicht so können. Und auch gesellschaftlich finde ich das unglaublich schade, weil wir so viel Potenzial liegen lassen. Und wenn ihr da mithilft, das Potenzial zu heben, und dann ist das großartig. Kannst du einfach, um eure Arbeit ein bisschen klarer zu machen, uns ein Beispiel geben, ein ganz konkretes, vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit? Wie hat einer deiner Mentoren den Kids, den Mentees geholfen? Gibt es da ein plakatives Beispiel, was uns so ein bisschen zeigt, wie diese Arbeit ist und wohin das dann führt?
Ja, also es gibt natürlich sehr viele Geschichten, die sehr individuell sind, aber eine, die ich sehr beispielhaft finde, ist von Fahad und David, und die Namen habe ich geändert, damit eben da nicht das zu genau, also zu detailliert auf die Personen eingehen. Der Fahad hat sich bei Sindbad angemeldet, weil er von seiner Mutter von dem Programm erfahren hat. Die arbeitet in einer Schule und er war zu Beginn des Mentorings an der Polytechnischen Schule in Graz. Er hat dann im Frühling 2025 seinen Mentor, den David, kennengelernt und sie haben sich von Anfang an sehr gut verstanden. Was man bei uns wissen muss, ist, die Mentees können sich über eine Videovorstellung ihre Mentoren und Mentorinnen selber aussuchen. Das hilft natürlich auch, dass da schon eine gewisse Sympathie dann da ist und das nicht so wirkt, dass das zugeteilt wird. Aber die haben sie eben sehr gut verstanden und haben auch gleich begonnen, Bewerbungsunterlagen zu erstellen, haben dann auch kurze Zeit nach dem Kennenlernen als Sahnehäubchen beim internen Sindbad-Gewinnspiel Fußballtickets gewonnen und gemeinsam gelitten, weil ihre Fußballmannschaft verloren hat. Aber das hat einfach zusammengeschweißt. Und der Fahad war eigentlich von Anfang an sehr klar darin, dass er eine Lehre als Kfz-Techniker starten möchte und hat auch schon einen Betrieb gehabt, wo beim Probearbeiten alle begeistert waren. Er hat dann aber die Lehrstelle nicht bekommen, weil er beim schriftlichen Deutschtest nicht gut genug abgeschnitten hat. Das war natürlich sehr schade und so irgendwie ein Downer am Anfang. Daraufhin hat der David ihm eines seiner Jugendbücher gegeben, die er gern gelesen hat, weil der Fahad gerne liest. Und das ist, glaube ich, auch so was, wo wir unser Privileg gar nicht so wahrnehmen, weil wenn wir was lesen wollen, dann lesen wir das einfach. Aber viele Jugendliche bei uns haben auch gar keinen Zugang zu so vielen Büchern jetzt die ganze Zeit. Also da war das dann natürlich auch total schön, dass er ihm ein Jugendbuch gegeben hat, weil er gewusst hat, dass der Fahad eben gerne liest. So hat er dann sein Deutsch auch schriftlich ein bisschen verbessern können. Der Fahad war erst seit 2,5 Jahren in Österreich und hat für das aber schon sehr gut Deutsch gekonnt. Nur das war halt noch so ein bisschen sein Manko. Sie haben dann Bewerbungen abgeschickt und haben nur Absagen zurückbekommen. Und die Vermutung war nahe, dass es wegen dem Namen ist. Und daraufhin hat dann der David vorgeschlagen, dass sie mit dem Auto eine Tour machen und einfach mit den Bewerbungsunterlagen sich persönlich bei den Autowerkstätten vorstellen. Und das war dann auch erfolgreich. Sie haben dann einen Lehrbetrieb gefunden, wo der Fahad dann als LKW- und Nutzfahrzeugtechniker eine Lehre starten konnte. Damit war zu Beginn nicht ganz happy, weil es eben nicht Kfz-Techniker ist. Aber er hat dann trotzdem die Chance ergriffen, weil die ersten ein, zwei Lehrjahre, glaube ich, sehr ähnlich sind und er dann vielleicht auch später noch wechseln kann. Die Probezeit hat er gleich gut absolviert und aus jetziger Sicht, also jetzt ist ja schon ein bisschen was vergangen, ein bisschen Zeit, kann er eben dort bleiben. Und der Mentor ist immer noch bereit, auf Fragen zu antworten. Der Mentee weiß, er kann sich immer beim David melden. Und der Mentor hat auch rückgemeldet, dass er es so hilfreich gefunden hat, neue Sichtweisen kennenzulernen und einfach mit Herausforderungen konfrontiert zu sein, die ihm so überhaupt nicht bewusst waren. Daraufhin hat er im Herbst gleich noch einmal mit einem neuen Mentee gestartet, weil er so motiviert war, da noch einmal was weiterzugeben.
Fantastische Geschichte. Finde ich nämlich aus zweierlei Hinsicht unglaublich spannend. Zum einen der Ansatz vom Mentor zu sagen, komm, setzen wir uns ins Auto und fahren wir einfach mal wirklich persönlich zu den Betrieben, wo du dich bewirbst, finde ich sehr interessant und spannend. Ich lerne aber auch jetzt aus Unternehmersicht dazu, weil ich mir denke, es ist ja wirklich total schwierig, Bewerbungsunterlagen, die man kriegt und meistens, Thorsten, wie ist es bei dir, 5 Minuten maximal, eher 2, screenst mal schnell drüber und sortierst vielleicht den einen oder die eine aus, die an und für sich gut gepasst hätte, aus welchem Grund auch immer.
Ja, und es zeigt ja auch, dass ja, die Bewerbungsunterlage, das ist halt wahnsinnig eindimensional, ne? Also du siehst den Menschen dahinter ja nicht. Und wir machen das mittlerweile ganz intensiv, dass wir Leute zum Probearbeiten, zum Schnuppern auch reinholen. Und das ist ein totales Erfolgsrezept für beide Seiten auch. Ne? Wenn man sich kennenlernt und du lernst den Menschen kennen und du lernst kennen, hey, ist da jemand, der ist motiviert? Und das ist dann eh schon auf gut Deutsch die halbe Miete. Also eine Schulnote, jetzt sind wir alle alt genug, wir wissen, da schaut irgendwann auch keiner mehr drauf. Wichtig ist letztendlich auch das Mindset, will ich mich verbessern, will ich an mir arbeiten, will ich mich einbringen, dann funktioniert das. Aber ich fand die Geschichte auch aus einem anderen Aspekt noch ganz spannend, nämlich, dass du gesagt hast, für den Mentor war das so cool, dass der gesagt hat, hey, ich suche mir jetzt noch einen zweiten oder ich biete mich dort an. Also das geht ja offensichtlich in beide Richtungen. Das ist doch extrem cool. Was dann hat es nämlich für beide einen Mehrwert, dann ist eurem Mentee unmittelbar geholfen und der Mentor, was ja auch, habe ich verstanden, junge Menschen häufig sind, lernen total viel in ihrer Entwicklung. Also finde ich auch einen extrem coolen Aspekt.
Mhm. Das ist auch, was ich eingangs erwähnt habe, dass wir eben 2 Zielgruppen haben und nicht nur die Jugendlichen von unserem Programm profitieren, sondern auch die jungen Erwachsenen. Das hat es in den letzten Jahren, also Sindbad gibt es jetzt in Österreich insgesamt schon seit 2016, immer wieder gezeigt, wie sehr junge Menschen davon profitieren, dass sie eine neue Lebenswelt kennenlernen und einfach sehen, wie junge Menschen aufwachsen, was denen wichtig ist und dass es oft kleine Herausforderungen sind, wo sie viel beitragen können, dass es dann den Jugendlichen vielleicht besser geht oder sie bessere Chancen in ihrem Leben haben.
Mhm. Spannend. Sarah, ich würde gern noch mehr über die Zusammenarbeit und die Organisation bei Sindbad sprechen. Nämlich genau mit dem Hintergrund, dass da einfach der Großteil der Mitarbeiter ehrenamtlich tätig ist. Ich habe letztens einen LinkedIn-Post gemacht zum Thema Leadership, zum Thema Kultur und Respekt und habe dann ein sehr, sehr spannendes privates Feedback bekommen, eine sehr lange Nachricht, wo es ein bisschen darum gegangen ist, wie nett muss denn der Chef tatsächlich sein? Inwieweit ist ein freundschaftlicher Umgang zwischen Führungskraft und Mitarbeiter gut? Inwieweit ist es vielleicht auch hinderlich? Also kann eine freundschaftliche Zusammenarbeit den Respekt vor der Führungskraft verwässern? Und wir haben über das auch schon mal gesprochen, Sarah, bei Sindbad ist ja dann dennoch ein sehr konkretes Ziel, das ihr habt, nämlich die Jugendlichen möglichst gut zu unterstützen. Und du hast gesagt, allein in Graz sind es pro Jahr 100 Jugendliche, die da in diesem Mentoring-Programm unterstützt werden. Und die Organisation ist ja durchaus komplex, hätte ich jetzt mal aufgebaut, mit Jugendlichen, die mit Mentoren sprechen, die wiederum mit sogenannten Hub-Leitern sprechen, die dann mit euch sprechen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Berichtslinien, aber alle sind ehrenamtlich tätig oder bis auf euch, die Standortleitungen. Das heißt, man kann ja dann diese berühmte Chefkarte, tu, was ich dir sage, die kann man nicht ziehen. Und trotzdem funktioniert es. Und das würde mich interessieren, wie das gelingen kann, diese Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen, zwischen den ehrenamtlichen Mentorinnen, zwischen Mitarbeitern, was braucht es, damit man da Vertrauen, aber ganz speziell für mich auch Verbindlichkeit aufbauen kann?
Ja, also bei uns wird da nichts dem Zufall überlassen. Wir haben für viele Tätigkeiten, die bei uns im Verein stattfinden, fixe Abläufe. Dazu gehören die zwei Rekrutierungsphasen, die vor dem jeweiligen Kennenlernen stattfinden. Wir haben zweimal im Jahr ein Kennenlernen zwischen Mentees und MentorInnen. Das ist einmal im November und einmal im April. Und davor nehmen wir eben die Jugendlichen und die MentorInnen auf. Bei den Jugendlichen schaut es so aus, dass wir ihnen das Programm vorstellen. Wir kommen da immer in die entsprechenden Klassen, wo das eben die Jugendlichen betrifft mit dem Pflichtschulübergang. Sie verstehen dann im besten Fall, was das Programm für sie bringen kann, melden sich an. Daraufhin lernen wir sie einzeln persönlich kennen, holen auch noch Hintergrundinfos ein von Lehrpersonen oder auch von Jugendcoaches, bis sie dann eben fix gebordet sind, quasi im Programm aufgenommen. Und das Gleiche passiert auch bei Mentoren und Mentorinnen. Da haben wir auch einen fixen, fünfstufigen Onboarding-Prozess, auch inklusive Strafregisterauszug. Und das ist schon sehr professionalisiert worden über die letzten Jahre, würde ich mal sagen. Was uns auch immer wieder rückgemeldet wird, ist, dass das schon so einen ersten oder so ein erstes vertrauensaufbauendes Momentum dann erzeugt, dass eben Mentorinnen, die ins Programm aufgenommen werden, einfach sehr viel Vertrauen an uns schon haben, weil eben dieser Onboarding-Prozess sehr strikt durchgetaktet abläuft. Dann, hat der Peter auch schon angesprochen, haben wir auch Hableitungen und die sind die Ehrenamtlichen bei uns in der Organisation, die wirklich dazu beitragen, dass wir skalieren können, ohne dass wir jetzt im Standortteam mehr Personal aufstocken müssen. Das sind Personen, die teilweise schon früher Mentoren und Mentorinnen waren oder aus anderen Gründen dann zu uns kommen und sich bereit erklären, über die Programmdauer Mentees und MentorInnen regelmäßig zu begleiten. Das schaut so aus, dass sie einmal im Monat einen Check-in machen bei den MentorInnen, bei den Mentees, die in ihrem Hub sozusagen sind und einfach da tracken, wie geht's ihnen, haben sie schon Bewerbungen geschrieben, braucht es irgendwo Hilfestellungen. Und es sind auch die Personen, wo sie Mentoren und Mentorinnen melden können, wenn es einmal schwieriger wird. Wo sie gleich direkt Hilfestellung bekommen, auch außerhalb dieser Update-Gespräche. Wir haben schon bei allen diesen drei Personengruppen ein sehr, würde ich mal sagen, ein robustes Onboarding, das, wie ich schon gesagt habe, Vertrauen erzeugt. Wir haben eine sehr hohe Fluktuation naturgegebenermaßen bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Es gibt natürlich, wie ich vorher erwähnt habe, Mentoren, Mentorinnen, die wieder starten, auch Ableitungen, die das wieder machen. Aber die machen das nicht jahrelang, sondern die machen das vielleicht ein Jahr, dann noch ein Jahr, dann machen sie wieder Pause. Und insgesamt arbeiten wir jährlich mit sehr vielen neuen Menschen zusammen. Und auch die Jugendlichen sind eigentlich immer neu. Und für das ist es schon in meinen Augen essentiell, dass wir so strenge Abläufe haben, die das Vertrauen schaffen und das nicht schaffen auf einer, sagen wir, freundschaftliche Ebene, also mit allen eine freundschaftliche Ebene zu etablieren, um so das Vertrauen zu schaffen. Wenn dann dieses Onboarding fertig ist, findet unser Kickoff statt. Wie eben gesagt habe, zweimal im Jahr gibt es dieses Kennenlernen und das ist ein verpflichtendes erstes persönliches Treffen, das auch im geschützten Rahmen bei Sindbad stattfindet. Also das ist nicht irgendwo, man trifft sie nicht zu zweit irgendwo in der Stadt, sondern das ist bei Sindbad. Es ist entweder bei diesem fixen Kickoff-Termin. Und wenn das nicht zustande kommt, haben wir auch Ersatztermine, weil uns das sehr wichtig ist, dass dieser erste Kontakt über Sindbad so ein bisschen mitmoderiert wird. Was Mentorinnen auch immer sehr hilft, ist jetzt auch im Onboarding-Prozess das fixe Wissen darum, dass sie nie alleine sein werden. Also sie werden nicht alleine gelassen mit ihren Mentees. die natürlich von uns angebordet sind, über die wir Hintergrundinfos haben, aber wie ich anfangs schon erwähnt habe, das sind einfach Jugendliche in einer Phase, wo oft Dinge auch überhaupt das erste Mal aufpoppen. Und diese Sicherheit auch zu haben, es gibt jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn es schwierig wird und ich muss damit nicht alleine oder werde damit nicht alleine gelassen, das hilft da auch sehr, um das Vertrauen dann aufrecht zu erhalten. Genau, also das würde ich mal sagen, schafft eben Verbindlichkeit und das Vertrauen auch dadurch, dass wir schon in unserer Haltung auch sehr viel Wert auf Verlässlichkeit legen und dass wir alle ernst nehmen. Und das klingt jetzt vielleicht banaler, aber wenn man als Standortteam jahrelang die gleichen Themen immer wieder hat, dann ist es schon, also dann muss man sich schon auch wieder drauf fokussieren, dass das für das Gegenüber vielleicht das erste Mal ist und dass das einfach ernst genommen wird und nicht so abgetan wird, ja, das haben wir schon einmal gelöst, sondern dass dieses, es ist fast ein bisschen ein Beginners-Mindset, auch okay ist, dass das jedes Jahr neu aufkommt, obwohl die vom Standortteam Dinge eben schon oft gesehen haben.
Hm. Das geht jetzt ja schon eh so ein bisschen in die Richtung, in die wir gerne abtauchen möchten. Also zum einen finde ich es extrem cool, wie professionell ihr euch da aufgestellt habt und wie sehr ihr auch erkannt habt, dass die Strukturen extrem wichtig sind, damit das funktionieren kann. Also nicht nur für euch als Organisation, sondern auch wirklich für die es betrifft. Was mich jetzt interessiert, du hast das jetzt gerade, bist schon ein bisschen in diese Richtung gegangen. Wie funktioniert denn ganz konkret Führung? Also wir reden sehr, sehr viel darüber, wie Führung im Umfeld eines Unternehmens funktioniert. Das ist ein soziales System, in dem ja viel passiert. Und trotzdem, dass ein soziales System ist, gibt es in jedem Unternehmen auch so diese klassischen Anreize. Es gibt Organigramme, es gibt Positionen, es gibt zum Teil variable Gehälter, die auch durchaus ein Führungselement sind, hoffentlich nicht das einzige. Es gibt Karrierepfade, es gibt Titel, mit denen man auch als Führungsinstrument arbeiten kann. All das habt ihr ja nicht. Also in diesem Kontext Mentoren, Mentees, hauptamtlich, ehrenamtlich, fehlt ja all das an Werkzeugen, denen wir uns im Geschäftsleben eben auch bedienen können. Also nochmal, hoffentlich nicht allein. Was sind so die ganz zentralen Führungselemente, die in eurem Kontext wichtig sind?
Was ich bei dieser Frage gleich vorweg schicken möchte, ist, dass wir ja mit Menschen zusammenarbeiten und über die letzten Jahre natürlich mit vielen verschiedenen Menschen und uns da oft unvorhergesehenen Situationen gegenübersehen. Und wir sind bei Sindbad, also im Standortteam und auch bei den ehrenamtlichen Hableitungen und auch bei den MentorInnen, im Großteil Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das heißt, die wenigsten von uns haben facheinschlägigen oder gar sozialarbeiterischen Background. Und für die Navigation durch diese teils herausfordernden Fahrwasser haben wir halt einige, vielleicht sind es so Führungsprinzipien, die ich identifiziert habe. Und das erste, würde ich sagen, ist die Beziehung. Und auch, wenn ich vorher gesagt habe, es entsteht nicht unbedingt es ist nicht die freundschaftliche Beziehung die Basis für Vertrauen, aber wir schaffen ja Beziehung zwischen Mentorinnen und Mentees. Wir schaffen Beziehung zwischen Hableitungen und Mentorinnen und Hableitungen und Mentees und dem Standortteam. Und diese beziehungsschaffende Haltung steht, glaube ich, wirklich über allem, dass wir auf die Strukturen und Prozesse, die ich auch vorher erwähnt habe, sehr viel Wert legen, das auch durchzuziehen, verlässlich zu sein. Wir haben ein großes Netzwerk auch an Professionistinnen, die uns zur Seite stehen für schwierige Situationen. Würde ich mal sagen, das steht so über allem. Und dann auch die Wertschätzung den anderen gegenüber, weil auch wenn wir von den Personen vielleicht oft sehr unterschiedlich sind, die gemeinsame Vision, die uns leitet, was gegen Chancenungerechtigkeit zu machen, vereint uns. Und deshalb ist es auch, würde ich mal sagen, relativ einfach, dann eine Wertschätzung auch an den Tag zu legen, meinem Gegenüber, auch wenn ich jetzt vielleicht mit dem Charakter nicht so gut zusammenkomme oder mit dem Ansatz, aber ich weiß eben, wir verfolgen die gleiche Vision. Und dadurch ist es auch relativ einfach. Wir haben auch eine sehr klare Haltung zu Dingen, die auch inkludiert, dass wir uns klar abgrenzen, wo betreten wir Terrain, das nicht mehr unseres ist. Also wir beschäftigen uns sehr oft mit der Frage, was sind wir nicht und auch, was sind unsere MentorInnen nicht, welche Rolle übernehmen sie nicht. Und wenn wir merken, dass so jemand in einer Rolle abdriftet, die nicht seine ist oder einen Hut aufsetzt, der einfach nicht seiner ist, dann sprechen wir das auch an. Und das macht dann auch oft vieles leichter, weil wir da Menschen davor bewahren können, dass sie ins Strudeln kommen und irgendwie sich in einer fast ausweglosen Situation dann befinden, weil sie sie rein manövriert haben als, keine Ahnung, Familienentlastung oder so, und da dann immer so leicht rauskommen. Also auch diese klare Haltung, eben, was sind wir nicht, und dann auch Schritte setzen können und dürfen, dass wir da eine Grenze ziehen. Und dann, darauf komme ich wahrscheinlich auch noch später zu sprechen, ist die Authentizität auch sehr wichtig. Also man muss sich bei uns nicht komplett aufmachen, aber eine gewisse Authentizität an den Tag zu legen, das tun, glaube ich, auch alle bei uns, die im Team involviert sind, was es dann auch leichter macht, miteinander zu interagieren, zu wissen, woran ist man beim anderen. Das hilft einfach auch sehr. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Prinzipien irgendwie. Mhm, mh.
Die Ziele und Nicht-Ziele habe ich sehr cool gefunden. Und kann ich mir auch sehr gut erinnern, beim Onboarding-Prozess sehr konkret über das zu sprechen, was sind Ziele, was sind Aufgaben, was sind Nicht-Ziele und Nicht-Aufgaben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man durchaus als Führungskraft auch immer wieder mal sich vor Augen halten kann und lernen kann. Apropos Lernen von der Organisation beziehungsweise auch von den Jugendlichen. Ihr habt begonnen bei Sindbad 2024 als Hubleiter und kann mir sehr gut erinnern, bin dann gleich mal eingeladen worden zur 5 Jahre Sindbad Graz Feier. Das war ein fantastisches Event. Mit ganz vielen Gästen aus der Politik, aus der Wirtschaft, also wirklich groß aufgezogen. Und viele Jugendliche, die das Mentoring-Programm von Sindbad durchlaufen haben, durften da auf der Bühne ihre Geschichte erzählen und ihre Erfahrung mit Sindbad und das vor allem teilen. Und das war für mich, es war sehr berührend und es war aber auch sehr speziell beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie extrem cool, wie mutig, wie wortgewandt, wie lässig da junge Menschen auf der Bühne stehen und ihre Geschichte erzählen. Also wirklich großer Respekt. Und ich kenne sehr viele Erwachsene, die das nicht können oder sie das nicht trauen, so muss man es vielleicht sagen. Also das war echt, echt beeindruckend. Wenn du jetzt ein bisschen an das Thema Leadership oder generell Arbeit im Unternehmen denkst, was glaubst du denn, können Führungskräfte von euren, von den Jugendlichen sonst noch so lernen?
Wenn ich so an unsere Jugendlichen denke, und das ist natürlich nicht repräsentativ für alle Jugendlichen, die es da draußen gibt, aber was ich beobachte, ist, dass die bei uns schon sehr genau wissen, was sie wollen, jetzt vielleicht nicht unbedingt beruflich, aber sehr genau spüren, ja oder nein, und es auch sehr klar artikulieren. Und ich bin natürlich jetzt nicht extrem, ich bin ja nicht so alt, aber trotzdem bin ich im Vergleich zu den Jugendlichen schon definitiv eine andere Generation. Und für mich bedeutet das, ich kann Jugendliche, die nicht wollen, zu einem Event kommen oder so, absolut nicht überreden, wenn sie sich da ihr schon überlegt haben, ob sie das jetzt möchten oder nicht. Und diese Art der Autorität irgendwie funktioniert nicht so. Also das ist irgendwie was, wo ich merke, da fühle ich mich dann auch sehr alt, wenn ich mir denke, mei, jetzt mach's halt einfach, komm halt einfach mit. Ich hätte mir da nie Nein sagen getraut, aber das ist halt jetzt was anderes, also im Vergleich zu, als ich in diesem Alter war. Und das ist natürlich so eine Irritation zu Beginn. Und da habe ich jetzt versucht, ein bisschen auch schon drüber nachzudenken, was dem denn zugrunde liegen könnte. Und das eine ist, dass die Artikulation eben sehr klar ist und dass sie es auch teilweise einfordern, dass sie vielleicht bei Floskeln und so Unternehmenstalk ja sagen, aber es gar nicht verstehen. Und es sehr wichtig ist für uns, und das geben wir unseren Mentorinnen weiter, klar zu kommunizieren, Dinge so anzusprechen, wie sie sind, kurze Sätze verwenden, nicht drum herum reden. Sie machen es so, sie fordern es ein. Das ist wahrscheinlich so einmal ein Ding. Dann auch das Autoritätsverständnis ist, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, woher das kommt. Vielleicht ist es so eine Folge von Social Media, nämlich diese Frage, wer wird respektiert und wer nicht. Und das folgt nicht mehr diesen klassischen Regeln, die Lehrerin ist meine Autorität und dann der Chef, sondern wer in meinen Augen eine Autorität ist oder wer in den Augen von den Jugendlichen eine Autorität ist und quasi korrekt ist, kann irgendwie als Folge von erfolgreicher Beziehungsarbeit verstanden werden. Und das beruht halt auf Vertrauen, auf dem ehrlichen Interesse, das mir mein Gegenüber entgegenbringt, auch auf Authentizität und Fairness, wo halt dann auch Influencer-Autoritäten sein können, was ich vielleicht jetzt in meinem Alter nicht verstehe, warum man denen alles glaubt. Aber wenn sie diese Beziehungsarbeit gut schaffen, dann werden sie als Autoritäten von den Jugendlichen wahrgenommen. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben.
Spannend. Jetzt hake ich kurz ein, weil ich mir gerade denke, auch der Leader im Unternehmen wird ja der nicht durch die Position, die er hat, gell? Sondern dadurch, wie er sie verhäutet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du beschreibst.
Genau, Leadership definiert sich nicht durch ein Organigramm, so das gibt dir vielleicht vordergründig die Macht. Und ich fand auch das, was du gerade zum Thema Klarheit gesagt hast, sowas haben wir erst diese Woche mit vielen unserer Führungskräfte drüber gesprochen, gilt immer und überall. Sorge für größtmögliche Klarheit. Und das, was für dich, was für mich klar ist, heißt noch lange nicht, dass das für den Adressaten auch klar ist. Also, und ja, Jugendliche ticken anders, aber auch im Unternehmen arbeitest du mit vielen Generationen zusammen, mit Leuten mit unterschiedlichem Background und immer sicherstellen, habe ich ausreichend Klarheit? Habe ich das gemeinsame Verständnis? Wie stelle ich das eigentlich sicher? Für mich, ja, super essentiell. Ich würde gerne, weil du gerade auch so ein bisschen auch über dich schon gesprochen hast, machen wir es mal konkret. Wir sind hier im Leadership-Podcast, du bist Standortleiterin. Wie ist Sarah Schalk als Führungskraft? Was macht dich aus?
Also das eine ist ja, wenn ich selbst drüber nachdenke, was macht mich aus, was ist mir wichtig, aber ich habe immer wieder mit anderen Leuten drüber geredet, wie sie mich wahrnehmen. Und ich glaube, das Wichtigste über mich ist, dass ich eigentlich erst Ja sage und dann überlege, wie es gehen könnte. Und es hört sich jetzt vielleicht sehr naiv an und über das habe ich schon öfters nachgedacht, aber ich kann oft Ja sagen, weil ich im Hintergrund immer meine Notfallspläne parat habe. Also manchmal nenne ich das Contingency Sarah. Also ich habe immer Backup-Pläne für alles und weiß meistens genau, wo wir uns bewegen und kann deshalb auch sehr schnell Ja sagen, weil ich oft für solche Entscheidungen gleich einmal ein Gefühl habe und dann auch die grundsätzliche Einstellung, dass es einen Weg gibt, außer das ist jetzt irgendwas komplett aus der Luft gegriffenes. Verrückte Dinge glaube ich nicht, aber dieses erst einmal sagen, ja, das könnte man wahrscheinlich schon machen und dann einen Weg finden, das glaube ich ist sehr bezeichnend für mich. Auch, dass ich anderen Menschen sehr viel Freiheit lasse. Also, dass ich, da schließe ich glaube ich auch von mir auf andere, Also, oder denke mir halt, wie hätte ich es gern? Gleichzeitig möchte ich aber Menschen verstehen, weil das oft beim Gegenüber vielleicht auch Unsicherheit auslöst, so viel Freiheit zu haben. Und deshalb ist es auch für mich sehr wichtig, das auch das System zu verstehen, das entsteht zwischen Mitarbeiterin, Sarah, Unternehmen. Und ich habe Systemwissenschaften studiert, also für mich ist es immer sehr interessant zu sehen, was dann, was also eine Aktion auslöst für Auswirkungen hat. Ja, was ich schon ein bisschen so angesprochen habe, ich lasse gern Freiheit und tue mir oft sehr schwer, Menschen ganz detailliert anzuleiten, also so im kompletten Detail, weil ich einfach lieber in Zielen spreche und lieber Menschen sage, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin, und dann Hilfestellungen auf dem Weg gebe, aber wenig, selten in meinem Leben oder als Führungskraft habe ich Menschen zuerst gesagt, was sie tun müssen und dann irgendwie das Ziel nicht kommuniziert. Also das ist mir so immer das Wichtigste. Was ich auch sicher nie sagen würde, ist, dass wir irgendwas aus Prinzip machen. Also das triggert mir auch immer sehr, wenn Menschen sagen, das wird irgendwie so aus Prinzip so gemacht, weil ich gern Dinge hinterfrage und frage, ist das jetzt unbedingt notwendig? Ist das das Beste in dieser Situation?
Danke für das Erklären vom Ja-Sagen. Das habe ich super gefunden. Weil ich finde, es spiegelt so eine positive Grundhaltung wieder, die in Kombination mit einem gewissen Realismus auch für Unternehmer sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig ist. Zu sagen, ich glaube, wir können das. Ich kenne den Weg dorthin noch nicht, aber ich bin mir fast sicher, wir kriegen es hin. Eben wie gesagt, in Kombination mit realistisch zu sein, nicht zu allem Ja zu sagen, aber grundsätzlich finde ich das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr positiv. Ich komme jetzt noch einmal auf einen unserer Gäste aus einer letzten Folge, den Andy Kolb, zu sprechen, weil der hat was sehr Spannendes gesagt zum Thema Lernen, weil als Führungskraft lernt man ja ständig dazu, beziehungsweise man kann ständig dazulernen, wenn man das will. Und der Andi hat gesagt, er lernt eigentlich primär von Misserfolgen. Sarah, gibt es für dich irgendwo so eine Krise, die dich als Führungskraft besonders geprägt hat, von der du was gelernt hast?
Ja, also Krise ist wahrscheinlich das falsche Wort. Aber ich würde auch ihm absolut zustimmen, dass ich aus Herausforderungen, Krisen, Problemen das meiste gelernt habe über alles, was ich jetzt weiß. Meine erste Erfahrung als Unternehmerin hat mich sicher am meisten geprägt, weil ich habe das nicht irgendwie studiert, Entrepreneurship oder so, sondern bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe mit einer Geschäftspartnerin, die ich eigentlich nicht gekannt habe, ein Unternehmen, wo wir beide Quereinsteigerinnen waren, von null aufgezogen. Eigentlich völlig unvorbereitet, wo uns Leute immer wieder gesagt haben, das wird sicher nichts werden. Wir haben Personalführung lernen müssen, obwohl wir eigentlich immer gedacht haben, wir brauchen kein Personal, sondern machen das alles selber. Wir haben ein zweites Geschäft eröffnet, wir haben viele Verhandlungen mit Lieferanten, Investoren geführt, wir haben Verträge aufgesetzt. Wir haben in all diesen Bereichen, waren wir einfach komplette Anfängerinnen. Und das würde ich jetzt nicht per se als Krise bezeichnen, aber das hat mich sicher am meisten geprägt. Dieses naive, wo reinstarten, schauen, wie kann es funktionieren, welche Ressourcen kann ich anzapfen, welches Netzwerk habe ich, das hat mich ganz bestimmt am meisten geprägt. Genau.
Ich finde es immer total interessant, weil es so zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Ja, einmal den total analytischen Typ, der sich das vorher alles überlegt und vorher schon drauf kommt. Oder so, wie du es jetzt gesagt hast, hey, ich habe Visionen, ich akzeptiere vielleicht bewusst oder unbewusst, dass ich vieles noch gar nicht kann. Aber so das Ziel leitet mich dann dadurch und ich lerne auf dem Weg dahin. Und mir persönlich ist der Ansatz immer der sympathischere, weil man dann auch dabei ist, das umzusetzen und nicht nur rein im Überlegen und im Theoretischen bleibt. Aber klar, du musst auch bereit sein, ganz viel zu lernen und zu akzeptieren, hey, das ist jetzt vielleicht nicht gut gelaufen und wie mache ich es denn beim nächsten Mal besser? Finde ich schon cool. Ja. So zum, also irgendwie ist es ein bisschen schade, dass jetzt schon wieder, dass wir schon so ein bisschen wieder auf die Zeit schauen müssen, damit wir so ein bisschen im Rahmen bleiben. Aber umgekehrt ist es auch jedes Mal ganz cool, weil wir so zum Schluss ein bisschen immer in die Gossip-Ecke versuchen abzubiegen, und zwar im positiven Sinne. Und unsere beiden Lieblingsfragen sind ja immer die, also meine Lieblingsfrage eigentlich nach dem Biggest Fail, immer verbunden mit der Hoffnung, jetzt hau mal einen raus. Wo haust du dir heute noch an den Kopf und sagst, ach du Scheiße, das war richtig kacke?
Ja, also es gibt viele Stories und es ist gerade im, also wenn ich als Führungskraft drüber nachdenke, was sind so Fuck-up-Stories, ist es sehr, sehr schwierig, was zu finden, was man also in der Öffentlichkeit irgendwie erzählen kann. Bin ich drauf gekommen, ohne irgendwie Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder einzugestehen, dass man gewisse arbeitsrechtliche Umstände noch überhaupt nicht gekannt hat. Aber ich würde sagen, ein großer Fail im ersten Unternehmen war auf jeden Fall, mit dieser Naivität nicht zu definieren, und das haben wir einfach nie definiert, unter welcher Grenze müssen wir das Unternehmen verändern oder zusperren. Also welche Grenze dürfen wir nicht unterschreiten? Wir haben Umsatzziele gehabt, haben wir immer erreicht. Wir haben alle möglichen Ziele gehabt, Visionen, vieles erreicht. Aber wir haben nie wirklich so genau definiert, wo müssen wir was, also was muss eintreten, damit wir was verändern. Und das ist jetzt sicher, also das ist mir aus jetziger Sicht auch so ein bisschen peinlich, das einzugestehen, weil es irgendwie so banal ist, aber das hatten wir einfach nicht am Schirm. Weil wir, ja, oder weil ich auch, glaube ich, eher so tickt, dass ich auf das Positive schaue und nie so wirklich dann gesehen habe, wie viel, weiß ich nicht, wie viele Stunden sind zu viel, wie viele Stunden arbeiten, wie wenig Sozialleben ist zu wenig, wie wenig Gehalt ist zu wenig als Gründerin. Und das wäre einfach sehr hilfreich gewesen, sich da mal hinzusetzen und ehrlich zu sagen, wenn wir das nicht erreichen, dann ändern wir was. Also ändern reicht ja schon, man muss ja nicht gleich zusperren. Ja.
Finde ich sehr spannend. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in die Richtung auch geht, aber ich habe selbst in einigen Unternehmen gearbeitet oder darf das eine oder andere Unternehmen beraten oder kenne halt auch Unternehmen, wo ich mir sehr oft denke, spannend, wie wenig man im Unternehmen weiß, wo man gerade wirklich steht. Man definiert gewisse Ziele, aber zu wissen, wo stehe ich jetzt gerade und wo wäre ich wahrscheinlich, wenn ich so weitermache, am Ende des Jahres stehen, ist für viele eine unglaublich große Herausforderung, genau diese Klarheit zu haben. Und das können Startups mit wenigen Mitarbeitern sein, das können KMUs mit 100 bis 500 Leuten sein. Ich glaube, vor der Herausforderung stehen sehr, sehr viele.
Ja, und nicht nur das Unternehmen. Ich fand es super, dass du gerade auch gesagt hast, wie viel Sozialleben ist denn zu wenig? Also jetzt reden wir hier als Leadership-Podcast auch viel mit diesen typischen Kandidaten, die gerne mal unfassbar viel arbeiten. 70 Stunden Wochen sind da häufig normal und ich habe da einen etwas anderen Zugang zu. Und ich glaube auch für jede gute Führungskraft, die einen hohen Anspruch an sich hat, an ihrer Performance hat, sollte immer klar sein, wie viel anderes, was ich dann eben nicht machen kann, ist zu wenig, ja, um sich selbst die Grenzen zu setzen. Also danke dafür. Peter, haben wir noch
Liebe
was?
Liebe Sarah, ja, wir haben noch was. Natürlich nach dem Fail kommt ja auch der Success. Wir wollten ja da positiv abschließen, Sarah. Gibt es eine konkrete Story oder etwas, wo du sagst, auf das bin ich einfach wirklich, wirklich mega stolz?
Ja, also das sind, glaube ich, auch so zwei Momente aus, ja, auch aus dem ersten Unternehmen. Jetzt rede ich gar nicht so viel über Sitbad, aber da ist das irgendwie nicht so.
Wir reden ja über dich.
Ausschlaggebend, genau. Ja. Das erste war gleich zu Beginn, noch bevor wir eröffnet haben, eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, die wirklich auch mit unserer Zielsetzung, Vision wirklich perfekt aufgegangen ist. Und das war sicher zum Teil Glück, aber das war, glaube ich, auch so Abgeben der essentiellen Tasks an die richtigen Menschen. Also einfach das richtige Netzwerk an Bord holen, die einen verstehen, die Vision mittragen, die das dann so umsetzen können. Also jetzt denke ich an das Video oder auch an wir haben so Crowdfunding-Beraterin gehabt, also alle Menschen, die da involviert waren, das war so viel positiver Drive, dass wir dann sogar überperformt haben und ja, mit dem einfach so richtig gut in unsere Gründung dann reinstarten konnten, weil das auf der einen Seite natürlich ein gutes Startkapital war, auf der anderen Seite extrem viel Publicity. Und auf das bin ich echt heute noch sehr stolz, wie uns das gelungen ist, dass wir da auch unser Ego so ein bisschen weit, also außen vor lassen haben und einfach andere Leute auch da zum Zug kommen haben lassen, die einfach Expertisen in ihren Feldern sind. Und das Zweite ist schon auch so das Team, das wir dann abseits vom Crowdfunding auch so als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut haben, die so wahnsinnig an einem Strang gezogen haben, auf die ich mich immer so verlassen habe können. Und wo ich dann auch nach 3,5 Jahren das Schiff verlassen konnte, weil ich mich so entbehrlich gemacht habe als Gründerin, was mir zu Beginn komplett unvorstellbar vorkommen ist, dass ich jemals das alleine lassen kann. Und nach 3,5 Jahren ist es dann geglückt, dass ich gemerkt habe, also es braucht mich nicht mehr. Und sicher habe ich das Unternehmen verlassen und das ist vielleicht auch nicht so nur positiv, aber für mich ist das schon ein großer Erfolg gewesen, dass ich es in den 3,5 Jahren dahin geschafft habe, dass das auf eigenen Beinen steht und ich auch da nicht überall mitmischen habe müssen, sondern ja die richtigen Leute an den richtigen Positionen die gleiche Vision verfolgt haben wie ich zu Beginn.
Sehr cool. Sarah, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Radikal Führen. Ist extrem cool, empfehle ich gerne jedem eins meiner Lieblingsbücher. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele, weil sich sehr viel wiederholt. Aber das endet quasi mit den Worten, als Führungskraft habe ich es geschafft, wenn das Unternehmen mich nicht braucht. So, also nicht wortwörtlich, aber so mit dem Mindset. Und finde ich extrem cool. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön.
Sehr cool. Du hast mir mit der Crowdfunding-Campaign, die du angesprochen hast, gibst mir ein cooles Stichwort, weil wir haben heute noch ein bisschen was und da würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, weil natürlich auch für eine Organisation wie Sindbad das Thema Finanzierung ein ganz wesentliches ist. Und gemeinsam mit der Sarah habe ich mir eine kleine Spenden- und Sponsoring-Kampagne für Sindbad überlegt. Wir haben eine Initiative gestartet, die nennt sich Racing for a Future, Sindbad Graz goes Weißer Rausch. Und ich möchte quasi eine sportliche Leistung mit einer sozialen Wirkung verbinden. Nämlich werde ich am 18. April 2026 beim tatsächlich sehr legendären Ski- und Snowboardrennen der Weiße Rausch starten. Das ist am Adelberg. Ist ein Extremrennen mit 555 Skifahrern und Snowboardern. Startplätze sind limitiert, die in einem Massenstartbewerb vom Walugagrat bis nach St. Anton ins Tal fahren, über Buckelpisten, Steilhänge, Gegenanstieg, wo man rauflaufen muss, und dann 3.000 bis 4.000 Fans im Ziel, meistens plus 20 Grad und nicht mehr so viel Schnee, sondern eher Gatsch und Backerl. Und ziemlich cooles Event. Und ich möchte mit der Aktion einfach Spenden für Sindbad sammeln. Und ich werde selbst auch was spenden, nämlich nach einem Modell, das so funktioniert. Ich habe mir überlegt, ich werde quasi einen Startbetrag von 250 Euro in den Pott werfen und werde diesen Betrag dann auch in Abhängigkeit von meiner Platzierung erhöhen, also multiplizieren, bis hin zu maximal verzehnfachen, sollte ich das Event gewinnen in der Kategorie Snowboard. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin da durchaus ehrgeizig. Gewinnen wird schwierig, aber ich habe schon vor, da wirklich sehr weit vorn zu landen. Und ich suche jetzt, oder wir suchen jetzt Unternehmen und Privatpersonen, die bei dieser Spendenaktion mitziehen. Also nicht als Rennläufer, sondern als Sponsor. Gern mit einem fixen Betrag, gern auch mit so einem ergebnisabhängigen Modell, wie ich das jetzt machen werde. Die Spenden, die werden alle direkt zu Sindbad fließen, gehen damit wirklich 100% in dieses Mentoring-Programm. Und vielleicht wichtig zu erwähnen, Sindbad ist eine spendenbegünstigte Organisation. Das heißt, alle Spenden, die ich als Unternehmer oder auch als Privatperson mache, sind steuerlich absetzbar. Wir werden diese Initiative in den Shownotes vernetzen. Alle, die Interesse haben, meldet euch sehr gern direkt bei mir. Wie gesagt, alle Links und Infos in den Shownotes.
Großartig. Also bitte alle, die im April nichts vorhaben, nach St. Anton kommen, dem Peter zujubeln, anfeuern. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Wir haben viel Potenzial, unterstützt die Aktion. Das kommt unmittelbar Jugendlichen zugute, die dann in Zukunft bei uns in den Unternehmen auch arbeiten können und wollen. Großartig. Danke, dass du dich da bereit erklärt hast, selber zu spenden, dass du dich bereit erklärt hast, da an den Start zu gehen. Und dir, Sandra, vielen Dank für deine Arbeit und für deine Zeit. Das war total cool heute. Danke dir.
Dankeschön für die Einladung und für die netten Worte. Das hat sehr Spaß gemacht mit euch.
Alles klar, liebe Sarah. Vielen Dank. Ciao.